Schön, wieder bei euch zu sein. Wir hatten einen kurzen Urlaub und alle gefragt hatten, wie war es? War es schön, erholsam? Nein, war es nicht. Zurzeit stehen andere Sachen auf dem Programm. Das wisst ihr alle und es ist ein bisschen, wir haben das heute Morgen so ein bisschen überlegt, ein bisschen gruselig, ja, so sind so letzte Male. Also ich bin jetzt noch ein paar Mal da, keine Sorge, aber man merkt so langsam, wenn die Zeit endlich ist, in der ich hier bei euch als euer Pastor bin, dann ist das ein komisches Gefühl. Und bald steht es für uns auch an, Kisten zu packen. Und ich möchte von zwei Transportkisten erzählen, die auf einem Transport waren. Sie sahen fast gleich aus. Das mal so. Fast gleich aus, gleiches Holz, Eisenbänder, all so etwas. Von außen konnte man sie kaum unterscheiden, aber sie waren sehr unterschiedlich im Gewicht, denn das eine war eine Kiste, die zu einem Schrotthändler gebracht werden sollte, die war voll mit Alteisen, und die andere Kiste, die sollte zum Juwelier gehen. Da war ein wertvolles Schmuckkästchen eingepackt und der größte Teil des Inhalts der Kiste war Holzwolle, um die wertvollen Gegenstände nicht zu beschädigen. Und der Juwelier sah, wie seine Kiste abgeladen werden sollte. Und die Arbeiter mühten sich mit der schweren Kiste. Und er kam zu den Arbeitern hin und erkannte die Verwechslung und sagte, meine Freunde, wenn Sie sich so abschleppen müssen, dann tragen Sie nicht meine Kiste. Meine Ware macht nicht müde. Ein nettes Bild. Und die Geschichte endet so, dass man bei Christen eben auch manchmal von Weitem erkennen kann, ob sie mit oder ohne Jesus leben. Denn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine schöne Geschichte. Und wir wollen alle die leichte Kiste, nicht wahr? Mit den Edelsteinen. Und trotzdem möchte ich ein bisschen kritisch nachfragen, ist das tatsächlich unser Erleben? Also ist es so, dass das Joch so leicht ist? Oder sanft und die Last so leicht ist? Oder ist es nicht auch so, dass manch einer von uns auch die Erfahrung gemacht hat, dass er sagt, meine Entscheidung für Christus, die hat mich aber auch was gekostet? Und manch einer hat vielleicht auch die Frage, die übrigens nicht verboten ist, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, dass ich jetzt Jesus nachfolge, dass ich diese Opfer gebracht habe? Die Frage stellt nämlich Petrus selbst. Wir schlagen mal auf Matthäus 19, 27 bis 30. Das ist erst die Vorrede zum Predigttext. Ihr braucht also auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bibel in der Hand. Aber wir schauen da einmal rein, denn Jesus hat gerade diese Begegnung mit dem reichen Jüngling gehabt. Und dann kommt Petrus in Vers 27, Matthäus 19, Vers 27 und sagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Eine sehr moderne Frage. Und Jesus antwortet. Vers 28. Jesus aber sprach zu ihm, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen würde, auf dem Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen, auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Klingt doch keinem schlechten Deal, oder? Mit Jesus heißt, in seinem neuen Reich zu sein, Teil der göttlichen Regierung. 100-fache Entschädigung. So, ehe du jetzt aber gleich deinen Taschenrechner zückst und guckst so, wie der Kurs gerade steht, eigentlich ist dieser Text nur die Vorrede zum eigentlichen Predigttext. Und der kommt nämlich gleich als nächstes. Und wenn wir diese Worte lesen, die Jesus dann als Gleichnis nimmt, für genau diese Frage, was habe ich eigentlich davon, wenn ich Jesus nachfolge? Was ist der Lohn der Nachfolge? Erzählte das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Und das wollen wir einmal gemeinsam lesen. Am Ende wird es in Gottes himmlischem Reich so sein wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und die Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Geht auch ihr in meinen Weinberg, sagte er zu ihnen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort immer noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig rum? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinem Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und höre bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren, und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten, und sie meinten, sie würden nun mehr bekommen. Aber auch sie erhielten alle nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich bei dem Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur eine Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns? Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch den Letzten genauso viel geben, wie ich dir gegeben habe. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein. Dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ich habe ja eine große soziale Ader, ne? Aber Gottes Lohnvorstellungen, die sind schon schwer nachvollziehbar, oder? Die sind irgendwie nicht so bei uns, ja? Da sind Leute, die haben den ganzen Tag geackert, haben viel mehr gearbeitet. Vers 10 haben wir das gelesen, aber sie bekommen nicht mehr Lohn. Und das ist doch ungerecht. Gott zahlt, aber nicht nach Leistung. Gott zahlt nach Bedürftigkeit. Und diesen Gedanken, den sollten wir verinnerlichen. Gottes Lohn kann nicht eingeklagt werden. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte, ich fand das ja auch immer sehr ungerecht, wenn ich das so gelesen habe, ja? Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist nicht der Lohn und auch nicht die schwere Arbeit. Denn das war alles angemessen. Sie haben eine angemessene Arbeit gemacht und sie haben einen angemessenen Lohn bekommen. Das war alles okay. Wann wird es problematisch? Verse 13 und 14, wo sie anfangen, sich untereinander zu vergleichen. Das ist ganz interessant, wenn wir uns mal überlegen, zu wem Jesus das Ganze hier erzählt und wer denn wohl welche Rolle für sich annimmt. Wer waren denn diese ersten Arbeiter, die am Morgen schon eingestellt worden sind und einen fairen Lohn für ihre Arbeit bekommen haben? Es war wahrscheinlich, so haben es die Menschen damals empfunden und so empfinden wir es ja auch, vielleicht das Volk Israel, vielleicht so die frommen Leute, die von Kindesbeinen an immer dabei waren, immer zum Gottesdienst gegangen sind, immer Missionseinsätze mit beteiligt haben, sich engagiert haben im Gottesdienst, in der Hausmeisterei, wo auch immer, wo halt Bedarf war. Ihr ganzes Leben. Und wenn wir uns anschauen, das Volk der Juden, die haben auch eine echte Last zu tragen. Nicht nur jetzt gesellschaftlich, sondern auch mit den Geboten. Also da ist das Leben schon ganz schön eingeschränkt, wie sie das so praktizieren. Und dann kommen spätere Arbeiter hinzu. Und die sind ja wahrscheinlich dann in diesem Gleichnis die Sünder und Zöllner, die Jesus gerufen hat. Wo die Pharisäer sagten, wer ist das denn? Oder die Heidenchristen. wo eine große Debatte im Neuen Testament war, ist das denn gerecht? Ist das okay? Die halten ja gar nicht das jüdische Gesetz ein, die sind nicht beschnitten, die haben ja gar nicht diese ganzen Reinigungsvorschriften durchgezogen, die man eigentlich machen müsste. Können die gerettet werden? Und sie werden trotz zweifelhaftem Lebenswandel, Stichwort Zöllner und Sünder, oder nicht erfüllen aller Gebote, trotzdem umsonst gerechtfertigt. Das ist Rechtfertigung aus Glauben und Gnade. Aber wenn wir das so betrachten, machen wir immer noch einen Denkfehler. Wir denken immer noch in Lohn und Leistung. Die einen haben es schwer gehabt in ihrer Nachfolge, mussten sich um die Gebote halten, die anderen haben es leicht gehabt, die halten es also nur einen Teil der Gebote. Ja? Auch wir übrigens als Adventisten, wir sagen, wir legen viel Wert auf die Gebote, aber alle 613, wie viel sind, schau mal in dein Jackett, ob du Mischgewebe anhast, dann weißt du schon, ob du die Gebote hältst oder nicht. Ja, also da gibt es doch ein unterschiedliches Level an Last. Aber das ist gar nicht Gottes Anliegen, hier deutlich zu machen. Gott gibt nicht nach Leistung, sondern nach Bedürftigkeit. Er gibt jedem das, was er braucht. Er gibt jedem genug. Und unser Dienst, unsere Hingabe, unsere Nachfolge ist keine Gegenleistung für Gottes Gabe der Erlösung, egal ob sie jetzt aus Gnaden oder wo auch immer herkommt. Gott gibt nach Bedürftigkeit uns allen, was wir brauchen. Wir müssen um dieses Gebot, und ich glaube, dass Jesus das auch aus diesem Grund, dieses Gleichnis erzählt, wir sollen lernen, mit Gottes Augen zu sehen. Die Gerechtigkeit Gottes ist überfließend und reich. Und er gibt gerade denjenigen, dass die es scheinbar nicht verdient haben. Vers 16, ich kann doch mit meinem Gut tun, was ich will. Aber diese Gerechtigkeit Gottes bleibt letzten Endes dem Neidischen, demjenigen, der vergleicht, der auf das, was er leisten kann und möchte, pocht, letzten Endes verschlossen. Der kann diese Perspektive gar nicht einnehmen, der verliert das. Denn das, was Gott dir gibt, gibt er aus freien Stücken. Das ist nicht einklagbar und wir haben alle kein Anrecht darauf. Gottes Gerechtigkeit gibt es nur geschenkt und nicht erarbeitet. Und insofern finde ich es geradezu provozierend, dass Jesus ein Arbeitergleichnis nimmt, um uns diese Lektion zu geben. Denn die Güte Gottes steht im Widerspruch zu unserem Leistungsdenken. Aber wenn wir lernen, mit seinen Augen zu sehen, uns und den anderen, dann stellen wir fest, dieses Gerechtigkeitsverständnis, wie wir aufgewachsen sind, dieser Gedanke von, das ist gerecht, der Lohn, und der Lohn ist nicht gerecht, das steht im Konflikt mit Gottes Gerechtigkeitsverständnis. Gott schenkt viel mehr, als sich irgendeiner erarbeiten könnte. Und in dem Moment, wo bei mir dieser Gedanke kommt, ich könnte Gott ein wenig von dieser Schuld zurückzahlen, indem ich mich engagiere und einbringe, so sehr ich mich darum freue, dass Menschen sich einbringen, du hast ja vorhin das gesagt, Eugenia, dass wir ja auch bald Wahl haben, aber wer glaubt damit, ein bisschen von seiner Schuld abarbeiten zu können, der soll es lieber bleiben lassen. Weil das führt dich auf eine völlig falsche Spur. Wie steht es denn eigentlich mit der Last der Nachfolge, der Last der Arbeit? Diese Frage, die Petrus gestellt hat und die auch wir sicherlich kennen, die auch manch einer gut nachempfinden kann, was habe ich denn jetzt davon, dass ich das mache? Wir empfinden uns meistens als erste Arbeiter oder zumindest spätestens 9 Uhr dazugekommen. Man geht am Sabbat zum Gottesdienst, jeden Sabbat. Hat vielleicht Stress bekommen deswegen mit seiner Arbeitsstelle. Musste sich eine Arbeit suchen, die einem nicht so viel Freude bereitet, wenn es denn überhaupt gelangen ist. Und der andere hat scheinbar keinen Stress damit. Die gehen so ganz ohne Widerstände durch das Christenleben. Das sind dann scheinbar die späteren Arbeiter. Und es ist ja eben nicht ausgedacht, das ist ja eine Realität, die wir erlebt haben. Dass es Menschen gibt, die eben sich für Christus entschieden haben und daraufhin Stress bekommen haben. Hat der Partner vielleicht nicht mitgemacht? Die Eltern haben einen irgendwie ausgestoßen oder was auch immer. Oder manch einer hat sich gedacht, so jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich auf die schönen Dinge des Lebens verzichten. Das haben nicht wenige gedacht. Sabbatstelle habe ich schon gesagt. Und wenn man sich dann das hier anschaut und sagt, war das denn jetzt gar nicht notwendig? Hätte ich die Erlösung auch so bekommen können? Hätte auch einfach um 3 Uhr oder um 5 Uhr zur Arbeit kommen können? Warum habe ich mir den Stress eigentlich gemacht? War das alles vergebens? Sollte es sein, und jetzt will ich euch ein bisschen provozieren, dass es Erlösung auch gibt für Sonntagshalter, Schweinefleischesser und Alkoholtrinker? Um nur mal 3 Beispiele zu nennen, wir können das ja beliebig fortsetzen. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist keine akademische Frage, die ich hier stelle. Die ist mir gestellt worden von etlichen, die nämlich genau das erlebt haben, die ihre Lehrstelle, ihren Arbeitsplatz, was auch immer verloren haben, wegen des Sabbats. Und dann kommt da einer daher und sagt, das war gar nicht nötig, um erlöst zu werden. Das ist nämlich genau die Frage. Warum hat man das getan? Die Frau eines Heilsarmee-Generals, also eines Pastors, Bischofs, wie auch immer, bei der Heilsarmee, das ist ja eine Freikirche, erzählte, dass sie einmal in der Bahn am Reisen war und ihr saß gegenüber ein Mann und sie schaute ihn sich so an und dachte, der muss Christ sein. War aber nicht, er hatte nur eine Magenverstimmung. Aber warum kommt so eine Assoziation zustande, ja? Kann es wirklich sein, dass Gottes Kiste im Sinne dieser Eingangsgeschichte, die ich erzählt habe, gar nicht so schwer zu tragen ist und so leicht ist? Gott fordert gar keine Leistung von mir. Und trotzdem, und jetzt kommt die Herausforderung, ist der Sabbat gut und richtig. Und trotzdem ist es gerade heute sinnvoll, auf Alkohol zu verzichten, weil das Gift schlechthin in unserer Nation ist. Gott fordert keine Leistung von mir und dennoch ist Vergebung und Nächstenliebe ohne Gegenleistung für mich und dich ein Gewinn, und zwar heute schon. Die Werte Jesu leben, ohne dass ich dafür einen Lohn erhalte. Ihr merkt, wir müssen uns echt von unseren Gedanken verabschieden, von unseren Denkmustern. Die Last der Nachfolge, in Anführungsstrichen, da kann das Gleiche sinnvoll und unsinnig zugleich sein. Ich nehme das Beispiel Sabbat, weil wir es als Adventisten gut kennen und weil manch einer da Erfahrung gemacht hat. Sabbat halten ist vollkommener Unsinn, wenn du damit Gott beeindrucken möchtest. Sabbat halten ist Unsinn, um von Gott eine Gegenleistung zu erwarten. Ich habe mir doch das so sehr mich darum bemüht. Es ist auch unsinnig, um Gott meine Hingabe und Treue zu beweisen. Und erst recht ist es unsinnig zu glauben, wenn ich den Sabbat halte, gehöre ich zur Elite des Herrn. Aber Sabbat halten macht ganz viel Sinn. Ist total sinnvoll und erfüllend, weil er Gottes Zeitgeschenk an dich heute ist. Sabbat Erleben und Halten macht ganz viel Sinn, weil Gott segnet, ohne dass du etwas leisten musst. Und der Sabbat ist eine Predigt in der Zeit, weil es genau darum geht, auszusteigen aus der Leistungsgesellschaft, einen Tag nichts leisten zu müssen. Das müssen wir erfahren, weil wir sonst nicht kapieren, weil Gott genauso ist. Du musst nichts schaffen. Gott segnet dich so. Und der Sabbat ist die beste Lehre dafür. Und Sabbat halten und erleben macht so viel Sinn, weil Sabbat Zeit bedeutet, wofür du dir sonst zu wenig Zeit nimmst. Für Gemeinschaft, für Familie, für Spiritualität, für Gutes tun. Um die Schöpfung zu erleben und zu preisen, den Schöpfer zu preisen. Merkt ihr das gleiche Ding, was man tut? Und einmal ist es völlig daneben und einmal ist es so reich. Wie ist es denn nun mit dem Menschen, der mich damals angesprochen hat, der wegen des Sabbats so viel Leiden hatte? War die Last mit dem Sabbat nun umsonst? Wenn du Gott etwas beweisen wolltest, dann war es umsonst. Wenn du seinen Segen an dir und deiner Familie erlebt hast, dann war es nicht umsonst. Was ist nun der Lohn der Nachfolge? Was habe ich davon, Christ zu sein? Nur Mühe und Last und Vertrösten auf die Ewigkeit? Nein. Gottes Last ist leicht. Er schenkt nach unserer Bedürftigkeit, nicht nach unserer Anstrengung. Und trotzdem sind ganz viele Dinge, die uns anstrengend erscheinen und vielleicht auch manchmal schwer sind, in Wirklichkeit ein Segen und keine Last. Und in diesem Sinne lade ich dich ein, dass du dich von Gott segnen lässt. Am Sabbat, im Alltag, in der Nächstenliebe. Und du wirst sehen, Gott ist gut. Amen.